ARD.
Es ist unendlich schwer, das Geschehene zu verstehen. Und dann drei Punkte. Stefanies Todesanzeige in der Saarbrücker Zeitung. Dieser Satz ist kurz, sagt so wenig und sagt so viel. Eigentlich steht da neben den drei Punkten ein großes Warum, ohne dass es wirklich da steht. Warum musste Stefanie sterben? Genau diese Frage treibt uns auch um, weil Stefanie für so viele steht. Für 155 Frauen. So viele sind 2023 von ihrem Partner oder Ex-Partner in Deutschland getötet worden. Wir können nicht in alle Fälle reingucken, aber wir wissen mittlerweile, dass das, was bei Stefanie passiert ist, was zwischen Stefanie und Stefan passiert ist, kein Einzelfall ist. Wir erzählen diese Geschichte nicht, weil sie besonders auffällig wäre oder weil sie besonders neu wäre. Wir erzählen sie, weil sie so typisch ist. Der Fall Stefanie, das ist keine Privatsache. Es ist ein Mord, wie er fast jeden zweiten Tag in Deutschland passiert, weil ein Mann entscheidet, dass eine Frau nicht mehr leben darf. Stefanie soll hier eine Stimme bekommen und damit alle Frauen, denen das Gleiche passiert ist. Vielleicht hätte Stefanie das selbst nicht gewollt. Sie hätte vielleicht nicht gewusst, was sie hätte erzählen sollen. Sie war einfach niemand, der viel von sich preisgegeben hat. Aber wenn niemand diese Geschichten erzählt, wie können wir dann dafür sorgen, dass das aufhört?
Ich hätte mich tatsächlich fast mit einem Mörder getroffen.
Für ihn war auch das Größte eigentlich immer die Familie. Aber man hat halt auch einfach gemerkt, dass sonst nichts da war.
Und da habe ich sie gefragt, ob sie gefährdet ist. Und dann sagte sie nein. Sie hat ihm gesagt, er soll ihre Finger von ihr lassen.
Ich bin Nadine Thielen und das ist im Fall Stefanie. Eine von 155. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks. Das ist Folge 5. Stefanie. Wir wissen jetzt endlich, wo Herr K. wohnt. Ihr erinnert euch, der Mann, bei dem Stefanie hätte putzen sollen an diesem Samstag, an dem sie ermordet wurde. Wir haben nicht mehr dran geglaubt, dass wir ihn finden würden. Aber dann meldet sich einer der vielen, die wir auf der Suche nach Herrn K. angefragt haben und kann uns K.s richtigen Namen sagen. Wir waren ja schon in der Gegend, haben geklingelt und wir hatten uns alle Namen und Adressen aufgeschrieben, bei denen niemand die Tür aufgemacht hat. Wir gucken auf diese Liste und sehen Herrn K.s Namen und seine Adresse. Wir waren da. Aber er nicht. Also schreiben wir einen Brief. Wir erzählen mal wieder, wer wir sind, was wir vorhaben und dass wir mit ihm sprechen wollen. Er antwortet und er sagt zu. Wir verabreden uns für einen Samstag. Es ist Vormittag.
Jetzt wäre ich hier hochgegangen. Aber es ist nee, ja da ist lang.
Christoph und ich sind angespannt, aber in einem guten Sinne. Herr K. wartet schon auf uns. Er hat mich gerade noch mal angerufen, um mir zu erklären, wo wir genau hin müssen. Wir wissen aber schon, wo das ist. Wie gesagt, wir standen ja schon mal vor seiner Haustür. Wir steigen die Treppen zur Haustür hoch und klingeln. Herr K. war ein wichtiger Zeuge im Gerichtsprozess im Mordfall Stefanie. Stefanie hat, was für sie eher untypisch war, Herrn K. erzählt, dass es zwischen ihr und ihrem Ehemann gekriselt hat. Sie hat mit ihm darüber gesprochen und mit ihrer Tochter. Ob sie sonst noch jemandem davon erzählt hat, wissen wir nicht. Aber dass sie es nur für sich behalten hätte, das stimmt in jedem Fall nicht. Das sehen wir auch auf ihrem Facebook-Profil. Wir finden da einen Post vom 30. Januar 2023, 6 Tage vor ihrem Tod. Da postet sie einen Spruch, der geht so. Ich kann nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es besser werden soll. Stefanie hat nicht viel gepostet. Ein paar Videos mit Sketchen, ein paar Sprüche. Aber vor allem dieser Spruch fällt uns auf. Was wir auch sehen, sie hat nicht viele Facebook-Freunde. Kann sein, dass einige sich entfreundet haben nach ihrem Tod. Wahrscheinlicher ist aber, dass ihr Bekanntenkreis sowieso nicht so groß war. Unter dem Post mit dem Spruch gibt es 3 Gefällt-mir-Angaben. Sonst ist auf dem Profil nicht viel passiert. Unser Eindruck ist, dass Stefanie nicht gewohnt war, über sich selbst zu sprechen, über ihre Wünsche und Bedürfnisse. Mit 4 Kindern ja auch kein Wunder. Und mit dem, was wir über ihren Mann Stefan wissen, auch nicht. Denn der hat viel, wenn nicht alles in ihrem Leben bestimmt. Ob das schon immer so war? Stefanie kommt Anfang 1970 zur Welt. Soweit wir wissen, wächst sie mit 2 Brüdern und einer Schwester auf. Das Haus, in dem sie gewohnt hat, ist ihr Elternhaus. Hier hat sie ja auch mit Stefan zusammen gewohnt. Am Anfang noch mit den eigenen Eltern zusammen. Stefanie lernt Stefan ja im Dezember 1984 kennen. Da ist sie erst 14. Es dauert 6 Jahre, bis sie mit Stefan zusammenzieht. Nach der Schule macht sie eine Lehre in einer Apotheke, hört aber bald auf mit der Arbeit, wahrscheinlich wegen der Kinder. Was war Stefanie sonst für ein Mensch? Welche Musik hat sie gerne gehört? Welche Hobbys hatte sie? Was hat sie gerne im Fernsehen geguckt? Für wen hat sie als Teenager geschwärmt? Was war ihr Lieblingsfach in der Schule und ist sie eigentlich tanzen gegangen? Das alles wissen wir nicht. Unser Bild von ihr bleibt unklar. Wir sprechen mit Menschen, die sie kannten. Aber so richtig viel von früher erzählen die nicht. Mehr vom Heute. Denn Stefanie, das war eben seit Ewigkeiten schon Stefanie und Stefan. Die große Liebe, wie wir hören. Die Menschen, die wir fragen, sagen uns, man habe sich mit ihr treffen wollen, aber sie hätte immer erst Stefan gefragt. Und der hat dann oft Nein gesagt. Wir hören, man habe Stefanie angemerkt, dass sie enttäuscht war, wenn Stefan Nein gesagt hat. Und dass sie raus unter Leute will, zeigt ja die Geschichte mit der Fasnachtsparty, kurz vor ihrem Tod, als sie mit ihrer Tochter und deren Freunden losziehen wollte, ohne Stefan. Der sollte zu Hause bleiben und aufs Enkelkind aufpassen. Erinnert ihr euch noch hieran?
Sie hatte mir ein Bild von ihrem Kostüm geschickt. Also ich habe mich insofern gefreut, dass sie offensichtlich was hatte, worauf sie sich gefreut hat. Und das war aber auch die letzte Nachricht. Das war mit dem Faschingskostüm.
Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Hallo. Das ist Herr K.
Hallo. Schön, dass Sie es geschafft haben.
Hallo, danke, dass Sie Zeit haben. Nadine Thielen, hallo.
Hallo, Frau Thielen, hallo.
Christoph Borgans.
Hallo, Herr Borgans.
Herr K. möchte anonym bleiben. Deshalb nennen wir ihn einfach weiter so. Herr K. Er wohnt in einer Altbauwohnung, ein bisschen vintage, ein bisschen pragmatisch, alte Möbel gut in Szene gesetzt. Auf einem Schrank, an einer Wand, ist die gut sortierte Bar mit nicht ganz günstigem Alkohol. Was ich übrigens gar nicht bemerke, aber Christoph sofort. Wir setzen uns an einen großen, einladenden Küchentisch. Herr K. fragt uns, ob wir Kaffee möchten und setzt den Espressokocher auf den Herd. Dann legt er Schokoriegel auf den Tisch. Wir werden sie brauchen. Wir werden die nächsten 4 Stunden an diesem Tisch sitzen bleiben.
Wenn Sie möchten, das ist so ein bisschen schwarzer Tod. Ich kann Ihnen da heißes Wasser reingießen.
Ich hätte gerne einen kleinen Schluck heißes Wasser, ja, gerne.
Nicht, dass Sie hier glücklich den frühen Herztod sterben.
Wir sitzen also in dieser Wohnung, in der Stefanie seit Januar 2021 regelmäßig geputzt hat und trinken zusammen mit Herrn K. Kaffee.
Ich bin jemand, der sich gerne mit Leuten unterhält oder der sich gerne reden hört, kann man wegen mir auch gerne so abstempeln, kann ich schwer leugnen.
Kennen wir.
Ist ja auch gut für Sie.
Stefanie hat sich Herrn K. anvertraut. Aber warum gerade ihm? Das fragen nicht nur wir uns bei dieser Recherche, das haben sich die Ermittler auch gefragt. Jetzt aber, wo wir in Herrn K.s Wohnung sind, ahnen wir warum. Weil Herr K. es einem sehr leicht macht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und trotzdem war es nicht so, dass Stefanie sofort viel erzählt hätte.
Sie war sehr schüchtern, sie war sehr zurückhaltend, sie hatte überhaupt nicht, sie hat sich immer entschuldigt, wenn sie was eingefordert hat, Zigarettenpausen oder so weiter, obwohl es eigentlich ein klares Verständnis gab, sie kann sich ihre Zeit einteilen, wie sie möchte, hat sie sich dann immer entschuldigt, wenn sie was in Anspruch genommen hat.
Gleichzeitig wirkt Stefanie so, als brauche sie auch eine klare Ansage. Sie fordert sie sogar richtig ein. Herr K. soll ihr jedes Mal eine Art Putzplan vorgeben, also sagen, was sie in welcher Reihenfolge zu tun hat.
Das war mehr ein tief empfundenes Bedürfnis von ihr, das sie da artikuliert hat. Ja, also ich habe das nie so, weil mir ist das egal, sie kann von links nach rechts arbeiten oder im Uhrzeigersinn oder random, das ist mir, ja, also ich weiß, sie macht das gut. Aber für sie war das wichtig und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, weil sie immer wieder danach gefragt hat, das dann auch zu machen.
Wenn Stefanie bei Herrn K. putzt, läuft es meistens ähnlich ab. Sie putzt, er erledigt seinen Kram, arbeitet oder kümmert sich eben um das, was in der Woche liegen geblieben ist. Irgendwann legt er eine Pause ein und Stefanie soll mitmachen.
Also es war wichtig, und das kannte ich auch noch so von früher, dass man also dann gemeinsam kurz eine halbe Stunde Pause oder 20 Minuten Pause macht und frühstückt. Und dann habe ich halt über Dinge geredet mit ihr, die mich interessieren. Und sie war halt eben eher verschlossen, hat halt nicht so viel erzählt, hat später für ihre Verhältnisse auch sehr viel erzählt. Ja. Das war ja das, was dann einen der Polizisten verwundert hat, der dann gesagt hat, ja, also in ihrem Freundeskreis weiß niemand was von Eheschwierigkeiten. Ja, was erzählen sie denn da? Woher wollen sie das denn wissen? Ja, so, wo ich gesagt habe, ja, keine Ahnung, die Leute erzählen mir manchmal Dinge.
Sie haben sich dann einfach mal hingesetzt und haben mal 10 Minuten, Viertelstunde hier einen Kaffee.
Genau, es war ein fester Termin. Ne? Wir haben gesagt, okay, ich mache meinen Kram, sie macht ihren Kram. Und dann habe ich immer gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine Pause. Ja, unabhängig jetzt von irgendwelchen Zigarettenpausen, setzen uns hin, essen eine Kleinigkeit. Und es gibt halt Kaffee, genau das, was wir jetzt hier gemacht haben. Ja.
Stefanie ist das am Anfang unangenehm. Und ehrlicherweise, ich kann das verstehen. Sie ist zum Putzen da. Und dann will ihr Chef, dass sie nicht putzt. Zumindest nicht die ganze Zeit. Kein Wunder, dass sie das erstmal verwirrt.
Und das hat sie dann schon so beschäftigt, dass da Arbeitszeit wegfällt, dass sie sich erstens immer dafür entschuldigt hat, wenn ich zu lange geredet habe. Ja? Und sie wollte dann diese Zeit nacharbeiten, wo ich dann auch gesagt habe, hör mal, das ist meine Entscheidung. Wenn ich jetzt 40 Minuten Pause mit Ihnen mache, müssen Sie nicht 10 Minuten länger bleiben, um das, was ich an Gesprächszeit mit ihnen, ja, also das ist eingepreist. Und dann hat sie das auch so beschäftigt, dass sie dann immer Schokoladencroissant mitgebracht hat. So, ja.
Das Frühstück wird zum Ritual und Stefanie findet mit Herrn K. jemanden, der ihr zuhört, der sich interessiert. Und Herr K. interessiert sich wirklich für das, was Stefanie zu erzählen hat. Für Stefanie ist das was, was sie so nicht kennt. Herr K. wiederum kennt sich selbst gar nicht anders. Er erzählt uns eine Geschichte, die das ziemlich gut auf den Punkt bringt. Es geht um ein Event von seiner Arbeit. Herr K. und seine Kollegen sollen Kunden treffen und ein bisschen Smalltalk halten.
Und dann dachte ich so, ah, das ist super, ich bin so gut in Smalltalk. Und da hat mich der Kollege vom Nachbartisch angeguckt und gesagt, du bist überhaupt nicht gut im Smalltalk. Ich sagte, wieso? Mit mir kann man doch über alles reden. Das ist genau das Problem. Wenn man dich 5 Minuten aus den Augen lässt, dann redest du mit der Person plötzlich über Tod, die Weltwirtschaft, den Krieg im Mittleren Osten und das hat mit Smalltalk überhaupt nichts zu tun. Und dann habe ich gedacht, jetzt verstehe ich einiges.
Herr K. ist so ein Typ, mit dem es einfach schnell deep wird. Und genau das erlebt Stefanie auch. Ganz langsam fängt sie an zu erzählen. Sie erzählt von den Kindern, ihr ganzer Stolz, vom Enkelkind. Irgendwann erzählt Stefanie dann auch, dass es zwischen ihr und ihrem Ehemann Probleme gibt. Sie fühlt sich in ihrer Ehe offenbar nicht wertgeschätzt. Wir hören von mehreren Seiten, dass Stefanie immer wieder erniedrigt haben soll. Nie war ihm gut genug, was Stefanie angepackt hat. Würde nicht gut genug putzen, wäre dafür zu schlecht und hierfür zu wenig. Wir wissen nicht, wie Stefanie mit dieser Erniedrigung über die Jahre umgeht. Aber sie muss gemerkt haben, dass diese Erzählung von Stefan nicht stimmt. Dass es eher umgekehrt ist. Stefanie erfasst die Dinge oft schneller als Stefan.
Sie hat das auch artikuliert, dass sie dieses Defizit merkt. Sie hat das vorsichtig gesagt, das war etwas, was ihr unangenehm war. Aber es hat sie offensichtlich auch so beschäftigt, dass sie ja dann auch zu dem Schluss gekommen ist, dass sie da was ändern muss.
In dieser Zeit wird Stefanie klar, dass sie nicht mehr mit Stefan zusammen sein möchte. Und auch das erzählt sie Herrn K. Und auch, welche Sorgen sie sich deswegen macht.
Genau, es ging einfach genau um diese Problematik, dass sie im Rahmen dieser Trennung eben Befürchtungen hat, dass sie alleine mit den Kindern und dem Haus nicht klarkommt. Und dann habe ich gefragt, ob sie denn eben auch noch eine Ausbildung hatte. Und dann sagte sie, ja, sie sei eben pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin oder was auch immer das. Ne? So, ich kenne mich in dem Bereich nicht so aus. Und da war ich richtig schockiert, weil ich gesagt habe, ja, die könnte ja wahrscheinlich sogar mehr verdienen als ein Stuckateur. Ja, je nachdem, weiß ich nicht. Aber oder zumindest ein besseren Zuverdienst haben.
Welchen Beruf Stefanie genau gelernt hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie in einer Apotheke gelernt hat. Herr K. glaubt jedenfalls fest daran, dass Stefanie wieder in einer Apotheke arbeiten kann. Und ihn belastet es sogar, wie er uns sagt, weil er sich fragt, wie lange will sie denn noch Böden putzen? Für Stefanie tut sich damit eine ganz neue Welt auf. Eine, in die sie sich wahrscheinlich seit Jahrzehnten gar nicht mehr reingetraut hat. Vielleicht, weil sie mit 4 Kindern so lange gar keine Zeit für diese Welt da draußen hatte. Vielleicht, weil Stefan ihr eingeredet hat, ohne ihn könne sie in dieser Welt da draußen nicht bestehen. Vielleicht aber auch, weil es ihr geht wie vielen mit Anfang 50, die lange aus dem Beruf raus sind und denen viel zu selten jemand sagt, wie dringend sie gebraucht werden. Herr K. wird zu so einer Art Mentor für Stefanie. Sie will ihr Leben umkrempeln, aber dafür braucht sie Hilfe.
Ja, sie hat ja auch immer wieder mich nach irgendwelchen Tipps zum Vorgehen gefragt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, das kann ich nicht liefern. Ja, weil hier eben mit Haus und Trennung und diesen ganzen Themen, ja, das ein hochkomplexes Feld ist, in dem nur ein entsprechender Experte helfen kann. Und da habe ich auch gesagt, sie müssen da sich den Rat von diesen Leuten holen.
Mittlerweile ist das Verhältnis zwischen beiden fast freundschaftlich. Stefanie erzählt immer mehr vom Ärger mit Stefan. Herr K. erfährt sogar, dass sie nach einem Streit einmal bei ihrer besten Freundin übernachtet. Stefanie schickt auch die Nachricht mit dem Fasnachtskostüm. Und dann gibt es noch eine Nachricht von ihr, die lässt Herrn K. bis heute nicht los.
Es gab einen Moment, und das ist was, was mir nachgeht, das ist, in dem Chat hat sie einmal erzählt, einige Wochen oder Monate vorher, dass er ihr in die Waschküche gefolgt ist. Auf eine Art bedrohliche, bedrückende Art und Weise. Und das hat mich auch damals sehr beunruhigt. Und da habe ich sie gefragt, ob sie gefährdet ist. Und dann sagte sie, nein, sie hat ihm gesagt, er soll ihre Finger von ihr lassen. Und das hat mich beunruhigt, weil ich das eine etwas unzureichende Vorsichtsmaßnahme empfinde. Ich wusste aber nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich wusste nicht, ob ich da mehr drauf eingehen soll. Und jetzt im Nachhinein ist man natürlich klüger und sagt, ja, hätte ich mal. Ja.
Stefan wird ihr noch einmal in die Waschküche folgen. Am 4. Februar. An dem Tag, an dem Stefanie sterben wird. An diesem Samstag, dem 4. Februar, soll Stefanie um 9 Uhr zum Putzen zu Herrn K. kommen. Heute werden sie nicht frühstücken, denn Herr K. ist mit Freunden verabredet. Er soll beim Renovieren helfen. Herr K. wartet auf Stefanie. Er will gleich los, will ihr nur kurz vorher die Tür aufmachen und sie reinlassen. Als sie um 9 Uhr noch nicht da ist, schreibt er ihr. Keine Reaktion. Er versucht anzurufen. Nichts. Er schreibt nochmal.
Und deshalb wurde das dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, so jetzt, okay, es tut mir leid, ich erreiche sie nicht, aber jetzt müssen wir einfach sagen, okay, dann klappt es heute nicht. Machen Sie jetzt bitte keine Mühen mehr zu kommen, na, ist nicht schlimm, aber ich bin jetzt nicht mehr da.
Für jeden anderen wäre die Sache damit vielleicht erledigt, aber nicht für Herrn K. Auf dem Weg zu seinen Freunden versucht er nochmal anzurufen.
Und dabei habe ich dann aus Versehen ihre Festnetznummer gewählt und bin dann irrtümlich erst bei der Tochter rausgekommen, mich dann geweckt habe. Und die hat dann gesagt, und da ist das Ganze ja erst Schreck geworden, die hat dann gesagt, nein, der Papa hat sie gefahren heute Morgen, hat er gesagt. Und ja, oh, dann ist was passiert. Denn wenn er sie hier abgeliefert hat, dann hätte sie zu mir kommen müssen.
Stefan soll Stefanie also an der Ecke vor Herrn K.s Wohnung rausgelassen haben. Herr K. denkt darüber nach. Wenn etwas passiert wäre auf den wenigen Metern bis zu seiner Haustür, dann hätte er das gesehen, als er seine Wohnung verlassen hat. Herr K. ruft bei der Rettungsleitstelle an und meldet sich danach nochmal bei Stefanies Familie. Jetzt ist Stefan selbst dran. Die beiden sprechen und Stefans erste Reaktion ist, dann müssen wir eine Vermisstenanzeige aufgeben.
Und das hat mich sehr gefreut. Und gleichzeitig hat mein Bauchgefühl gesagt, und nachher meinte dann von, naja, ist ja auch ein bisschen seltsam. Nicht das Erste, was ich mache, wenn ich irgendjemanden, den ich kenne, irgendwie jetzt nicht da ist, wo er sein soll, ist ja nicht als Erstes an eine Vermisstenanzeige zu denken. Das klang wahrscheinlich ein bisschen vorbereitet, so wie aus der Pistole geschossen. Und das hat anscheinend bei mir das Bauchgefühl ausgelöst, was ich nicht zuordnen konnte. Ja.
Und das ist nicht das Einzige, was komisch ist. Auch, dass Stefan Stefanie zur Arbeit gefahren haben soll. Herr K. sagt, er glaubt nicht, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch von Stefan hätte fahren lassen. Die Beziehung zwischen beiden war da schon sehr schwierig. Laut Stefan hätte er das aber übernommen, weil es ihr an diesem Samstag gesundheitlich nicht gut gegangen sei. Auch das hält Herr K. für Quatsch. Sie wusste, dass sie nicht zur Arbeit hätte kommen müssen, wenn es ihr nicht gut geht. Herrn K. lässt die Sache keine Ruhe. Er fährt nach Hause und sucht in der Nachbarschaft nach Stefanie. Ein Freund, bei dem Stefanie auch geputzt hat, ist mit dabei. Sie gehen durch Vorgärten, fühlen sich einerseits schlecht, weil sie nicht wissen, ob sie übertreiben, hier nur Hobbydetektive spielen. Andererseits Es ist Februar. Was, wenn Stefanie wirklich irgendwo in der Kälte liegt, weil sie einen Herzinfarkt hatte, einen Schlaganfall oder einfach nur einen Schwächeanfall? Sie finden sie natürlich nicht. Abends kommt die Polizei zum ersten Mal vorbei und befragt Herrn K. Am nächsten Tag, Stefanie ist jetzt mehr als 24 Stunden verschwunden, meldet sich Stefan nochmal.
Der hat mich sonntags angerufen und gesagt, nee, die haben das Handy in der Fußgängerzone geortet und gehen davon aus, dass sie shoppen war und dass sie sich nichts angetan haben. Die Ermittlung wird jetzt eingestellt. Das war für mich ein Riesenschock, weil ich gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass in Deutschland jemand einfach so verschwindet. Und dann, die ist wohl shoppen gegangen, die hat 4 Kinder, das ist Grund genug, die Familie von heute auf morgen ohne Geld, Barmittel, Rucksack und Klamotten einfach zu verlassen. Ja, das war so ein bisschen irgendwie so der Erklärungsansatz, der dann eine Zeit lang im Raum stand. Da habe ich gedacht, gute Güte.
Herrn K. beschleicht immer mehr das Gefühl, dass Stefan der Polizei vielleicht nichts sagt von den Eheproblemen. Und dass es vielleicht auch sonst niemand sagt. Er hadert mit sich, ruft noch einmal bei der Polizei an.
Und dann sagte die Polizei, als ich sie angerufen habe, ja, da ist sowieso noch was Neues aufgekommen mit der Familie. Und dann sagten sie, es ist ihnen aber was mit der Familie und so. Und sie könnten aber natürlich nicht sagen, was. Und da sage ich, nee, das ist ja gut. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber wenn Sie es ja schon wissen, gab es Probleme auch ehelicher Natur und so weiter. Dann sagte sie, davon wussten wir jetzt noch nichts.
Dienstag dann, Stefanie ist mittlerweile seit 3 Tagen verschwunden, steht die Kripo vor Herrn Kars Tür. Er ist im Homeoffice, hat gerade eine Telefonkonferenz.
Natürlich auch ein seltsames Gefühl ist, wenn man dann aus einer Telco mit seinem Chef sagen muss, jetzt tut mir leid, ich muss jetzt Schluss machen, die Kripo steht vor der Tür. Wir suchen nun ja auch immer meine Putzfrau. Ja, eine Kollege hat dann noch gebrüllt, schnell, versteckt das Gras. Ja, gut.
Herr K. sagt uns, die Kripo durchsucht seine komplette Wohnung, sogar die Tiefkühltruhe, das Auto. Und sie schaut auch bei den Nachbarn vorbei. Er schickt den Chatverlauf mit Stefanie an die Polizisten. Und die haben es jetzt schwarz auf weiß, dass Stefanie vorhatte, sich zu trennen. Ihre Frage nach Rechtsanwälten. Die Fotos von der geplanten Fasnachtsparty. Und die Nachricht von dem Abend, als Stefan ihr schon einmal in die Waschküche gefolgt ist. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Der Druck auf Stefan steigt, gerade auch wegen dieser Nachrichten. Er wird am Ende gestehen und die Ermittler zur Leiche von Stefanie führen. Herr K. ist der Einzige, der uns sagt, er hat sofort geahnt, dass Stefan Stefanie getötet hat.
Das ist das Schlimme, das was mich so geärgert hat, weil ich ja keine Indizien hatte. Weil ich ja nur. Und dann ist man in so einem schizophrenen Modus unterwegs. Man versucht dann ja einerseits diese Hoffnung aufrechtzuerhalten, man versucht dann diese Maßnahmen zu ergreifen, um ein Wiederauffinden zu maximieren und läuft dann durch die Gegend und denkt im Hinterkopf, das hat sowieso keinen Sinn. Ja, der hat die auf irgendeiner Baustelle von sich, der hat die filmreif in einem Betonbett voll. Ja. Aber so weit waren wir ja nicht davon entfernt, da hat es nur im Wald vergraben.
Und Herr K. überlegt in den Wochen und Monaten danach immer wieder, war es richtig, Stefanie zu ermutigen?
Ja, das ist natürlich wieder was bei mir dann wieder den Denkprozess auslöst. Welche dieser Motivationen, dieser Umsetzungen hat dann am Schluss möglicherweise die Tat ausgelöst? Aber gut, kann ich natürlich nicht denken, ja, ist mir klar. Ja. Also man kann sich jetzt keinen Vorwurf machen, dass man jemanden unterstützen möchte, seine Lebensumstände zu verbessern, ja, insbesondere ja, um auch die Unabhängigkeit zu gewinnen. Und andererseits, man darf sich da keinen, also sollte man sich keine Vorwürfe machen, weil das dann andererseits möglicherweise dazu geführt hat, dass da irgendjemand nicht mehr mit seinem Leben klarkam. Also.
Aber das sind eben halt schon Themen, die bei Ihnen dann auch einfach mit immer noch durch den Kopf gehen.
Na klar, natürlich. Das ist natürlich, das ganze Ding ist ein Was-wäre-wenn-Spiel. Ja.
Stefanie und Stefan. Ein Paar mit Kindern, Haus und Garten. Das, was sich viele wünschen. Christoph und ich sind dieser Geschichte näher gekommen, als wir gedacht hätten. Und je näher wir gekommen sind, desto mehr haben wir erfahren, dass in dieser Geschichte schon lange vor Stefanies Tod vieles nicht gestimmt hat. Was wir da erfahren haben, von Stefanie und Stefan, ist tatsächlich nicht so eine ganz untypische Geschichte. Also, dass sie kein großes Umfeld haben, keinen großen Bekanntenkreis, dass Stefan jetzt in diesem Fall einfach super viel kontrolliert, dass sie selber wenig Geld zum Beispiel auch zur Verfügung hat, um irgendwie so selbst zu leben. Ich muss sagen, das ist schon was mir krass auffällt, dass das hier so ein bisschen wie aus dem Lehrbuch ist.
Ja, und das sind ja manchmal eben auch diese Details. Ne? Das sind ja sonst relativ abstrakt, was heißt denn Kontrollzwang? Aber wenn man dann hört, sie ruft ihn an und sagt, wir haben keine Milch mehr. Und er sagt, ja gut, dann komme ich nach Hause, dann gehen wir zusammen einkaufen. Das kann man sich ja eigentlich so gar nicht ausdenken. Aber es war scheinbar so. Oder jemand ruft an und sagt, wollen wir zusammen grillen? Und dann sagt sie, da muss ich erstmal meinen Mann fragen. Und der gibt dann das Okay, wo man denkt, das hört sich an wie im Mittelalter.
Die vielen Dinge, von denen wir gehört haben. Für uns ist es einfach, jetzt nach Stefanies Tod zu sagen, das waren Anzeichen dafür, dass Stefanie in Gefahr gewesen ist. An welchem Punkt ich auch immer wieder gekommen bin bei dieser Recherche ist, wo ist der Punkt, dass ich als Außenstehender sage, okay, das da ist echt komisch, aber ist es auch gefährlich?
Ja, genau, weil auch mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, wenn die dann zurückgedacht haben an ihre Gespräche, die sie hatten, an ihre WhatsApp-Chats, dann irgendwie immer gedacht haben, ja, damals habe ich das so interpretiert und jetzt wirkt es natürlich ganz anders. Also man kann eigentlich da kaum jemanden Vorwurf machen, dass er es da nicht gemerkt hat. Also weil man einfach nicht sensibel dafür genug ist, weil es einfach doch nicht so eine Möglichkeit ist, die man vor Augen hat. Und klar, man will ja auch nicht paranoid sein, man will nicht sich in die Angelegenheit von anderen einmischen. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man sich selber da mehr beobachtet. Ja, nicht, dass man zum Mörder wird, aber auch vorne dran war das ja irgendwie eine Geschichte, ein Verhältnis, das irgendwie scheinbar aus dem Rahmen gelaufen ist. Und vielleicht kann man sich da auch grundsätzlich selber einfach immer wieder hinterfragen, wie weit kontrolliere ich meinen Partner, wie weit mache ich den runter, inwiefern baue ich ihn auf. Die zwei haben das vielleicht da drin gar nicht gesehen. Die haben gesagt, das ist ja das Normale für uns. So kennen wir es ja gar nicht anders. Und vielleicht das zumindest etwas, was man mitnehmen kann, ohne dass man jetzt bei jedem alles unterstellt. Aber ja, dass man es auch gar nicht in so eine Schieflage in so einer Beziehung kommt, wo sich nachher eine Hälfte gar nicht mehr traut, dort auszubrechen. Und in diesem Fall berechtigterweise, weil es dann sogar zu diesem Ende geführt hat.
Was wäre, wenn? Das fragen wir uns auch.
Aber hatte sie so eine Art Vision davon, wie ihr Leben aussehen könnte? Also hatte sie sowas wie Pläne, sowas wie, und dann arbeite ich in der Apotheke und dann bin ich in dem Haus mit den Kindern und kümmere mich darum. Hat sie sowas artikuliert? Hatte sie da so ein Bild davon, wie das schon aussieht? Oder war sie zu sehr beschäftigt mit der Organisation schon?
Ich glaube, sie war sehr strapaziert und sehr beschäftigt mit der Organisation. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass diese Perspektiven bei ihr eine Rolle spielten und ihr das Vortrieb gegeben hat, also dass sie das schon so beflügelt hat. Ja. Sie hat ja trotz der großen Belastung, die sie auch artikuliert hat, hat sie diese Themen ja vorangetrieben. Ja, das ist ja nicht einfach. Also ich habe Themen, die ich auch ohne Belastung in meinem Leben kaum vorantreiben kann. Und sie hat das gemacht. Das war also schon, glaube ich, geprägt von diesem gewissen Zielbild. Dass sie in dem Haus mit den Kindern, bin ich sicher, dass das daran gespielt hat.
Am Ende wagen wir noch einmal ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn das alles nicht passiert wäre? Wie würde es Stefanie jetzt gehen? Vielleicht wäre sie mittlerweile von Stefan geschieden. Sie würde bestimmt weiter in ihrem Elternhaus wohnen, ohne ihn. Vielleicht würde sie in einer Apotheke arbeiten. Vielleicht hätte sie nicht viel, aber es würde reichen. Sie würde rausgehen, alleine die Milch einkaufen, ausgehen mit ihrer Tochter, mit alten Bekannten, vielleicht neuen Freunden. Sie wäre mit ihrem Enkelkind unterwegs, auf Spielplätzen, im Schwimmbad. Vielleicht hätte sie sich neu verliebt. Wie gesagt, ein Gedankenexperiment. Auf Stefanies Facebook-Seite gibt es ein Profilbild. Kein Foto von ihr, sondern ein Bild. Ein kleiner Löwe. Er guckt freundlich, irgendwie unbedarft. Hinter dem Kleinen steht ein großer Löwe. Man sieht nur seine Augen. Der Große sieht bedrohlich aus. Er wacht über den Kleinen. Man muss auf dieses Profilbild klicken, dann kann man einen Text lesen, der drunter steht. Es ist egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Für Stefanie war es wahrscheinlich ein tröstendes Bild. Der große Löwe, der den Kleinen beschützt. Es ist egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Es ist nicht so gekommen, wie es hätte kommen können. Der 4. Februar 2023 ist dazwischen gekommen. An diesem Tag stand Stefan hinter Stefanie. Mit einem Geschirrtuch. Das war Im Fall Stefanie, eine von 155. Im Fall Stefanie ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst Sterne da, teilt ihn oder empfehlt ihn weiter. Danke an alle, die uns bei dieser Recherche unterstützt haben und mit uns über den Fall gesprochen haben. Und für alle, die Hilfe suchen, weil sie Opfer von häuslicher Gewalt sind, Angst haben, Opfer zu werden oder weil sie vielleicht Angst haben, zum Täter zu werden, in den Shownotes findet ihr Infos, wo ihr Hilfe bekommt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Sie gehen dahin, wo es weh tut und sprechen drüber. Meine Kolleginnen von Tabula Rasa. Paar Beispiele gefällig. Sie reden über Fatshaming, Freundschaftskiller Kinder, Depressionen nach der Geburt, über Selbstbefriedigung oder auch Angst- und Panikstörungen. Sie machen also die Themen auf, wo sonst viele weggucken. Auch um uns zu zeigen, was können Betroffene eigentlich tun und um zu gucken, was müssen wir als Gesellschaft tun? Wie müssen wir mit diesen Themen umgehen? Was müssen wir verändern? Den Podcast Tabula Rasa gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.